In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 17. März 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst der Themenüberblick. BUND Baden-Württemberg, Mobilitätsgeld ist zielorientierter als Tankgutscheine. Abschiebehäftlinge dürfen nicht in gefängnisähnlichen Einrichtungen untergebracht werden. Doch zunächst zu den Nachrichten. Waffenfirma versetzt Mitarbeiter mit russischen Wurzeln. Waffenhersteller Heckler & Koch aus Oberndorf, Baden-Württemberg, versetzte Mitarbeiter mit russischen Wurzeln. Die Mitarbeiter wurden von ihren bisherigen Aufgaben abgezogen und anderen Aufgaben zugeteilt. Heckler & Koch begründete den Schritt mit der Pflicht zur Fürsorge für unsere Mitarbeiter. Die Betroffenen reagierten mit großem Unverständnis und waren tief enttäuscht. Die IG Metall äußerte sich ebenfalls kritisch. Laut Gewerkschaft sollten solche Maßnahmen zumindest mit dem Betriebsrat abgesprochen werden. Elsässer stimmten für Elsass. 92,4% sprachen sich bei einer Bürgerbefragung für einen Ausstieg aus der Region Grand Est, Großer Osten aus. Nur 7,5% der rund 170.000 Menschen, die an der Befragung teilnahmen, wollten in der Region Grand Est bleiben. Die Befragung hat keinen politischen Relevanz. Trotzdem wird das Ergebnis als Hinweis an die Politik gewertet, dem Elsass wieder mehr Selbstständigkeit zu geben. Karlsruhe entschied jetzt sehr schnell über Zeta. Nach 5 Jahren langem Warten kam am Mittwochmorgen um 8.30 Uhr das Ergebnis. Der Inhalt auf die Schnelle: Die vorläufige Anwendung von Zeta ist verfassungskonform. Beschwerden gegen die Zustimmung des Bundestages zu Zeta seien unzulässig. Positiv betrachtet aus Sicht von mehr Demokratie: Der Beschluss des Gerichtes ist kein verfassungsrechtlicher Freibrief für die Verabschiedung von Zeta. Wenn der Bundestag Zeta verabschiedet, kann wieder geklagt werden. Mobilitätsgeld ist zielorientierter als Tankgutscheine. Das heißt, heute sind einige Parameter verrückt. Ich bin jetzt verbunden mit Martin Bachhofer, Landesgeschäftsführer des BUNDs für Umwelt und Naturschutz Deutschlands für Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Grüße Sie auch. Guten Tag.
Mobilitätsgeld ist heute angesichts von hohen Benzinpreisen im Gespräch und Sie haben dazu einen Kommentar abgegeben.
So ist es, ja. Also wir haben heute auf den Vorschlag des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg reagiert, dass er ein Mobilitätsgeld vorschlägt. Aus unserer Sicht geht dieser Vorschlag tatsächlich in die richtige Richtung, weil durch ein Mobilitätsgeld werden einfach die Menschen bevorzugt bzw. begünstigt, die weniger fahren und die ein sparsames Auto haben. Wenn sie einfach nur einen Tankgutschein ausgeben oder einen Teil der Spritkosten erstatten, dann profitieren die viel fahren oder die ein großes Auto haben. Das sehen wir einfach als den falschen Weg. Deshalb ist uns das Mobilitätsgeld tatsächlich nochmal deutlich lieber. Es fördert langfristig dann auch den Umstieg auf sparsame Fahrzeuge beziehungsweise dann gleich ganz auf den ÖPNV.
Das heißt, hier wird ganz massiv oder soll auch eingegriffen werden ins Auto fahren und augenblicklich sollen die hohen Benzinpreise eben gekappt werden und da gibt es verschiedene Methoden dazu. Mobilitätsgeld ist auf jeden Fall eine Methode. Eine andere Methode, die eben vorgeschlagen worden ist, ist generell den Benzinpreis mit irgendwelchen Methoden zu senken. Dann gibt es natürlich noch andere Methoden dazu, zum Beispiel einfach die Geschwindigkeit zu beschränken und dadurch entsprechend weniger Sprit zu verbrauchen.
Das ist sicherlich ein weiterer Vorschlag, den wir vom BUND ja schon seit Jahren unterstützen. Ich meine, dass die Diskussion um das Tempolimit ist ja nun alles andere als neu, hält aber, glaube ich, aktuell nochmal eine ganz besondere Dringlichkeit. Und deshalb können wir uns da im Prinzip nur wiederholen, dass wir eine sehr schnelle Einführung des Tempolimits fordern, gerade auch angesichts der jetzigen Situation. Dadurch lässt sich durchaus einiges an Treibstoff einsparen und das finden wir schon, ist das Gebot der Stunde.
Ich habe ja vorhin bei der Einführung mich etwas verhaspelt, denn momentan verhaspelt man sich eigentlich nur noch, sprich einige Sachen, die lange Zeit feststanden, scheinen jetzt in Bewegung zu kommen. Und da gibt es eben, wie gesagt, einiges. Zum Beispiel brachliegende Flächen sollen plötzlich freigegeben werden. Sprich, alles Mögliche ist in Bewegung.
Ja, das ist wohl richtig. Das betrifft den Bereich Landwirtschaft, den Sie gerade ansprechen, natürlich nochmal im Besonderen. Betrifft natürlich auch den Bereich Energie noch in ganz anderer Weise, als wir eben noch diskutiert haben, also nicht nur Mobilität. Was die Landwirtschaft angeht, da wird im Moment, eine Art Rollback diskutiert, den wir vom BUND alles andere als gut finden. Also es steht in Frage, der Anteil der stillgelegten Flächen, der ist über die EU-Agrarrichtlinie bei 4%. Der wird gerade diskutiert. Jetzt hat man in Deutschland die Nutzung von ökologischen Vorrangflächen für Futtermittel freigegeben. Das sind alles ganz konkrete Aspekte, die natürlich aus unserer Sicht völlig in die falsche Richtung gehen. Weil die Ökologisierung der Landwirtschaft ist ja kein ideologiegetränktes Luxusbedürfnis, sondern genau das soll ja unsere Lebensgrundlagen sichern. Und insofern warnen wir davor, da jetzt wirklich diese ohnehin zaghaften Maßnahmen zur Ökologisierung einfach zurückzunehmen und zu behaupten, mit einer Intensivierung der Landwirtschaft wäre irgendwie die Ernährungssicherheit gewährleistet. Das sehen wir tatsächlich ganz anders.
Vor einiger Zeit hat man auch versucht, praktisch hier die Landwirtschaft dazu einzusetzen, das Auto, um wieder zum Thema zurückzukommen, voranzutreiben. Ich möchte einfach mal das Stichwort Biosprit hier in den Raum stellen. Das war ja sozusagen ein ähnlich fragwürdiges Verfahren.
In der Tat, das ist ein sehr fragwürdiges Verfahren. Wir verwenden derzeit etwa knapp 10% unserer Getreideernte dafür, gewissermaßen Biosprit herzustellen. Das ist keine effiziente Form der Energiegewinnung. Wenn wir das mal in Vergleich setzen zu den Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die man auf der gleichen Fläche bauen könnte, dann haben die hier einen 24-fach höheren Energieertrag. Das macht schon mal sehr anschaulich, dass es eigentlich ein Irrweg ist, Lebensmittel als Treibstoffe einzusetzen.
Das heißt, ein bestimmtes Fazit. Ich meine, wir haben jetzt heute tatsächlich eine Zeit, in der viele Entscheidungen recht schnell getroffen werden, unter anderem, dass man jetzt 2% des Bruttoinlandsproduktes praktisch in die Armee, in die sogenannte Verteidigung stecken will. Gibt es irgendwie hier einen gemeinsamen roten Faden oder ist momentan sehr viel Aktionismus am Zuge? Einfach mal eine Grundeinschätzung, weil die Zeit ist wirklich etwas geholpert.
Ja, ich meine, in gewisser Weise ist ja verständlich, dass jetzt alle irgendwie nach raschen Lösungen suchen, angesichts der Krise und angesichts des Krieges in der Ukraine und den Auswirkungen. Also insofern verstehe ich natürlich diese Suchbewegungen, die da gerade in der Politik laufen. Gleichzeitig erwarte ich allerdings schon auch von der Politik, dass sie einen klaren Kopf behält und wirklich besonnen und reflektiert überlegt, welche Maßnahmen jetzt tatsächlich sinnvoll sind und wo ich möglicherweise durch die falschen Entscheidungen nochmal Dinge zementiere, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Ich komme da nochmal zur Intensivierung der Landwirtschaft. Ja, da steigt dann wieder die Abhängigkeit von mineralischen Düngemitteln, die wiederum mit fossilen Brennstoffen hergestellt werden. Also diese Zusammenhänge, da habe ich schon die Erwartung, dass die Politik genau diese sieht und angesichts dessen die Entscheidungen trifft.
nochmal auf den Ursprung zurück. Wenn man jetzt hingeht und sich die hohen Benzinpreise betrachtet, dann ist auf jeden Fall kurzfristig zumindest irgendwas zu unternehmen. Verkehrsfreie Sonntage oder sonst was. Ich meine, wir haben ja hier auch eine offene Diskussion. Sie, das heißt vom BUND, schlagen vor bzw. befürworten Mobilitätsgeld statt Tankgutscheine.
So ist es. Also das wäre aus unserer Sicht auch eine kurzfristig mögliche Maßnahme, die dann vielleicht auch als Überbrückung zu anderen längerfristigen Maßnahmen eingesetzt werden kann, eben im Gegensatz zu dieser Idee, irgendwie so eine Art Tankgutschein irgendwie auszugeben, wahllos für alle. Aber es gibt natürlich noch andere kurzfristige Maßnahmen, die man relativ rasch einführen kann. Dazu gehört das Tempolimit. Dazu gehört aber auch beispielsweise eine Einstellung aller Kurzstreckenflüge für Strecken, die unter 4 Stunden mit dem Zug erreichbar sind. Und Sie hatten es schon angesprochen, ein autofreier Sonntag ist nicht die schlechteste Idee. Dadurch lässt sich auch nochmal ein deutliches Signal, ein Zeichen setzen und ganz konkret einsparen. Und es gibt ein paar Maßnahmen, die dann relativ kurzfristig wirken, also die Einführung eines flächendeckenden 365-Euro-Tickets für den ÖPNV, den Nahverkehr insgesamt günstiger zu machen, wäre auch eine relativ kurzfristig umzusetzende Maßnahme. Da muss ich erstmal irgendwie keine neue Schiene bauen.
Das heißt, da ist noch sehr viel drin. So zumindest Martin Bachhofer, Landesgeschäftsführer des BUNDs für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands für Baden-Württemberg. Er hat gesprochen gerade eben zu Mobilität bzw. Mobilitätsgeld ist zielorientierter als Tankgutscheine im Angesichts von hohen Benzinpreisen, die natürlich nicht eine Lösung sind, sondern da muss man auch weiter drüber nachdenken. Ich danke mal für das Gespräch.
Bitteschön, gerne.
Was bedeutete zunächst erstmal die Frage, die Abschiebehaft für Ihren Mandanten?
Naja gut, Abschiebehaft, die Hörerinnen und Hörer werden da möglicherweise eine Vorstellung von haben, das ist Freiheitsentziehung, um Menschen von A nach B zu bringen. Und das ist ja für den unbedarften Laien erstmal komisch, dass wir Menschen einsperren, die eigentlich nichts getan haben, die keine Straftäter sind, die nur das angeblich das Land verlassen müssen und das teilweise Wochen, teilweise Monate lang. Das ist für jeden Betroffenen eine schwere Belastung. Das erkennt man, wenn die Menschen dort einfahren ins Gefängnis. Nach 4 Wochen sehen die anders aus, werden krank. Das ist ja alles mannigfach untersucht worden. Und für unseren Mandanten war das insofern von besonderer Bedeutung, weil in dieser Haftanstalt, in der er untergebracht war, das ist eigentlich eine spezielle Haftanstalt für Abschiebungsgefangene gewesen, auch in der Zeit damals Strafgefangene untergebracht worden waren, aus verschiedenen Gründen. Das sollte der Entlastung des Strafvollzugs dienen vor so Corona-Restriktionen. Da hatte man dann gesagt, wir haben hier so viel Platz in unserem Gefängnis, wir werden hier noch ein paar Strafgefangene dazu packen. Und das hat unser Haftrichter als europarechtswidrig beurteilen wollen, kann er aber nicht selber entscheiden, hat das deshalb dem Europäischen Gerichtshof zur Frage und Beantwortung verschiedener Fragen vorgelegt. Und das ist jetzt die Entscheidung, die da gestern verkündet wurde.
Ja, was bedeutet diese EuGH-Entscheidung nun?
Na, im Prinzip ist das erstmal das, was der EuGH 2014 schon in einem anderen Verfahren von uns entschieden hatte, dass eben Abschiebungsgefangene keine Strafgefangenen sind und deshalb aufgrund europäischer Normen, die schon seit Heiligabend 2010 anwendbar sind in Deutschland, dass die in eigenen Anstalten untergebracht werden müssen. Hintergrund ist eben, dass man mit diesen Gefangenen eigentlich nichts machen muss, außer sie vorm Weglaufen zu sichern. Ja, ob man das richtig findet oder nicht, das ist eine politische Frage, darüber könnte man natürlich auch lange diskutieren. Also wie gesagt, 2014 war das schon mal entschieden worden und in Deutschland ist es dann 2019 zu einer Gesetzesänderung gekommen, dass man gesagt hat, wir haben hier so viele Menschen, die da aus dem Land rausbringen müssen, da haben wir nicht genug Gefängnisse dafür eigene und deshalb können wir die wieder für 3 Jahre zusammenpacken mit Strafgefangenen. Das hat der EuGH, um mal in so einer Fußballsprache zu bleiben, hat den Ball sozusagen ins Spielfeld der Bundesregierung zurückgeschoben, hat gesagt, so wie er das euch überlegt hat, geht das nicht. Erstens muss das kontrolliert werden können, ob es überhaupt eine Notlage gibt. Das heißt, der Haftrichter muss das bei jeder einzelnen Haftanordnung überprüfen. Dagegen war die Bundesregierung massiv gegen vorgegangen. Die hatten gesagt, wir haben ja weit über 600 Haftgerichte, also das machen die Amtsgerichte. Da gibt es ein Tohuwabohu, wenn das jeder Richter prüfen musste. Aber ja, sieht das anders. Er sagt, das ist genuin richterliche Arbeit, zu gucken, wird ein Mensch ordnungsgemäß untergebracht. Zweitens muss es auch von Verwaltungsseite regelmäßig Überprüfung geben, ob so eine Notlage noch anhält. Und drittens machen die Kriterien, wann denn überhaupt so eine Notlage gegeben sein kann. Und das ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn man auf Umstände nicht reagiert, wenn man selber die Haftplätze reduziert. Oder aus meiner Sicht auch, wenn man zum Beispiel Regelungen einführt, die es sehr viel leichter möglich machen, Menschen auf einmal von A nach B zu bringen, einsperren zu können. Auch das ist natürlich eine selbstgemachte Notlage und die kann nicht dazu führen, dass die Gefangenen auf einmal darunter leiden. Die wichtigste Aussage in der Entscheidung ist eigentlich eine Wiederholung all dessen, was wir schon kannten, was aber in Deutschland nicht richtig umgesetzt wird. Und darum finde ich es sehr gut, dass der Gerichtshof da nochmal darauf hingewiesen hat. Die Unterbringung von Abschiebungsgefangenen muss sich handfest von der Unterbringung von Strafgefangenen unterscheiden. Das nennt man ein Abstandsgebot, heißt das, eben weil es keine Straftäter sind. Und die Unterbringung in Einrichtungen, die gefängnisartig sind, die sind zu vermeiden. Und wenn man sich die Gefängnisse anguckt, von Glückstadt ganz oben im Norden an der Elbe bis zu Ihnen in Pforzheim in Baden-Württemberg, diese Gefängnisse sehen aus wie normale Strafhaftanstalten, was sie häufig auch waren in der Vergangenheit. Die sind dann umgewidmet worden. Und aus meiner Sicht ist eine derartige Unterbringung mit den Vorgaben des Gesetzes und jetzt auch der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht mehr vereinbar. Da werden die Landesverwaltungen, die dafür zuständig sind, jetzt eine Menge Arbeit bekommen.
Ein paar Sätze noch dazu, wie jetzt Abschiebehaft an Anstalten zukünftig eigentlich nicht mehr ausgestaltet sein dürfen?
Naja, ich meine, jeder, der zuhört, wird wahrscheinlich eine Vorstellung davon haben, wie sieht ein Gefängnis aus. Das ist eine sechs Meter hohe Mauer und oben drauf ist noch eine Doppelstacheldrahtkrone drauf. So dürfen die nicht aussehen, aus meiner Sicht. Die dürfen auch nicht mit vergitterten Fenstern arbeiten, die dürfen nicht mit Sporteinrichtungen irgendwie aussehen, als ob da irgendwelche Terroristen untergebracht sind, arbeiten, die eben wirklich meterhohe Zäune haben, wo oben auch wieder Stacheldraht drauf ist. Es gibt so ein Schlagwort, ich mag das eigentlich nicht, aber das trifft es vielleicht ganz gut. Das heißt, Abschiebungshaftvollzug muss so sein wie normales Leben minus Freiheit. Ja, das ist natürlich die Quadratur des Kreises eigentlich, das gibt es nicht. Aber wenn man das mal aufnehmen möchte, normales Leben minus Freiheit heißt, wir haben eigentlich die Idee, ein Mittelklasse-Hotel mit einem Zaun drumherum, der gegen Weglaufen sichert. Das ist alles. Ja, aber was in dem Hotel drin, das heißt in dieser Haftanstalt, innen drin passiert, das ist den Gefangenen völlig jetzt überlassen. Meiner Meinung nach dürfen die natürlich ihr eigenes Telefon dort nutzen. Das ist ein Problem bei ihnen in Baden-Württemberg, wie auch sonst überall im Bundesgebiet. Natürlich dürfen die internetfähige Geräte nutzen. Wie soll man denn sonst auch mit der Außenwelt kommunizieren? Natürlich dürfen die Langzeitbesuch haben und. Und all das ist in keinem der Bundesländer, die hier für Abschiebungsvollzug momentan unterwegs sind, der Fall. Da wird jede Menge Arbeit auf die Verwaltung zukommen und wir als Gesellschaft müssen darauf schauen, dass das auch umgesetzt wird.
All das, was Sie beschrieben haben, sehr hohe Mauern, hohe Zäune mit Stacheldraht, vergitterte Fenster, genau so sieht in Pforzheim auch die Abschiebehaftanstalt aus. Auf 80 Plätze hat Grün-Schwarz diese ausgebaut. Es gibt auch einen Raum, in den Personen 24 Stunden besonders festgehalten werden können. Auch eine Fixierung von Personen ist möglich. Heißt, hier müsste auch Grün-Schwarz in Baden-Württemberg nachbessern.
Ja, denke ich schon. Also da ist Baden-Württemberg nicht das einzige Bundesland. Das betrifft ja zwei Aspekte nochmal. Das ist einmal natürlich so die Sicherung nach außen, ich nenne das baulich-räumlich, ja, mit den Mauern, mit den vergitterten Fenstern, etc. Was anderes ist aber auch eine Freiheit im Inneren. Das heißt Informationsfreiheit, Äußerungsfreiheit und so weiter, bis hin zu irgendwie Besuchsmöglichkeiten, die eben ganz weit weg sein müssen von dem, was im normalen Strafvollzug der Fall ist. Kommunikation mit der Außenwelt ein ganz wichtiges Thema. Auch mit Anwältinnen und Anwälten, die ist eben längst nicht so gewährleistet, auch in Baden-Württemberg nicht, wie das eigentlich der Fall sein müsste. Denn nochmal, normales Leben in Freiheit heißt, ich kann auch abends oder nachts meinen Liebsten oder meinen Anwalt anrufen.
Ist denn überhaupt etwas gewonnen, wenn diese Abschiebeknäste zukünftig etwas offener, etwas weniger wie ein Gefängnis gestaltet werden? Die größte Belastung für die Betroffenen ist doch die Abschiebehaft an sich, die Gewissheit, bald abgeschoben zu werden, oder?
Ja, sprechen Sie was Richtiges an. Das ist ja letztlich Haftsicherung eines Vollzugs. Der Mensch soll das Land verlassen, und wenn es von den Behörden richtig gemacht wurde, dann muss er das auch, das Land verlassen, und will es nicht freiwillig tun. Natürlich ist den Menschen am meisten gedient, wenn sie hier ein Bleiberecht haben, und da ist ja, muss man wohl so sagen, zumindest im Koalitionsvertrag der neuen Regierung einiges drin, was Menschen ein besseres, sicheres, leichteres Aufenthaltsrecht hier vermitteln kann. Wenn man da mal ran ginge, dann würden die Haftanstalten sowieso massiv entlastet werden. Das kostet ja auch, die Zuhörer werden das möglicherweise nicht wissen, jeden Tag unfassbar viel Geld, was alles der Steuerzahler bezahlt. Ja, so ein Haftplatz kostet 300 Euro am Tag. Und wenn man, wie gesagt, die Bleibeperspektiven vieler Menschen, die ja schon lange leben, dann auf einmal ins Gefängnis kommen, wenn man das anginge, sehr großzügig irgendwie von irgendwelchen Altfallregelungen Gebrauch machen würde, dann würde sich das Problem vielleicht sowieso erledigen. Und die paar Menschen, die wir dann noch in Anführungsstrichen loswerden müssen, mit denen kann man vielleicht auch anders umgehen. Vielleicht als letztes Wort beim Europäischen Gerichtshof war, auch mit Blick auf diese Notlage, die es angeblich gibt, viel über Zahlen gesprochen worden. Die Bundesregierung ist ganz schwach in dem Bereich, es wird überhaupt nicht evaluiert, dieses Gebiet. Aber was deutlich ist, mehr Abschiebungshaftplätze bedeutet nicht automatisch mehr Abschiebungen. Das kann man erkennen in allen Bundesländern. Es gibt zum Beispiel Bayern, die unheimlich häufig in Menschen inhaftieren, die haben eine relativ geringe Quote der Abschiebungen im Vergleich zu Berlin, die sehr selten inhaftieren. Diese Idee, wir sperren die Menschen ein, dann werden wir die eher los, das ist ja eine Fehlidee, die möglicherweise auch aber dem Wähler irgendwie vermittelt werden soll, damit er dann beruhigt schlafen kann, dass hier alles irgendwie in guter Ordnung ist.
Stichwort Zahlen, weil das, denke ich, viele auch nicht so wissen. Sie persönlich haben seit 2001 bundesweit über 2200 Menschen in Abschiebungshaftverfahren vertreten und verfügen somit über ein erhebliches Zahlenmaterial. Wie sieht es denn mit der Rechtmäßigkeit der Abschiebehaft aus Ihren Erfahrungen aus?
Ja, kann man nur mit einem Wort beschreiben, Trauerspiel. Ist das ein echter Skandal, handfest. Ich habe vor vielen Jahren angefangen, meine eigenen Verfahren auszuwerten, und zwar jedes Verfahren, das ich da geführt habe. Nicht, weil ich über Langeweile verfüge, sondern weil es einfach keine offiziellen Zahlen gibt. Und Sie haben es ja angesprochen, ich habe weit über 2200 Menschen vertreten und mehr als die Hälfte, 52,6%, sind momentan 1160. Sind zu Unrecht inhaftiert. Manche einen Tag nur, aber das ist Freiheitsentziehung. Wissen Sie, wenn Menschen noch nie im Gefängnis waren, kommen da zum ersten Mal rein, für die sind auch 24 Stunden der Horror. Manche eine Woche, manche einen Monat, manche ein halbes Jahr. Und wenn man das hochrechnet, ist jeder Gefangene zu Unrecht knapp 4 Wochen in Abschiebungshaft gewesen. Und das besonders Bedrückende daran ist, diese Zahlen ändern sich nie. Ich mache das seit mehr als 10 Jahren, habe ich die erhoben, rückwirkend auf 2001. Und es ist immer um die 50% rechtswidrige Inhaftierungsquote, egal welche Bundesregierung dran ist, egal ob sie viele Menschen im Gefängnis haben oder wenige. Und das ist der eigentliche Skandal dabei, dass wir als Gesellschaft meinen, Menschen von A nach B zu bringen. Okay, darüber, wie gesagt, kann man trefflich streiten, das führt ja in große Fragen der globalen Gerechtigkeit. Aber wenn wir als Gesellschaft meinen, das machen zu wollen, Menschen einzusperren, um sie von A nach B zu bringen, dann haben wir ja auch die verdammte Pflicht, uns darum zu kümmern, dass das richtig läuft. Wozu zum Beispiel gehören würde, diesen Menschen vom Tage ihrer Festnahme an einen Anwalt zur Verfügung zur Seite zu stellen, so wie das in Untersuchungshaftverfahren ja der Fall ist, nicht? In unseren Verfahren, in den Abschiebungshaftverfahren, kriegen die Menschen nie einen an, weil weder am Tag 1 noch am Tag 100 noch nach, also es geht höchstens anderthalb Jahre, kann man die Menschen in Abschiebungshaft nehmen, auch dann nicht. Das heißt, sie müssen entweder einen finden, den sie bezahlen, oder sie müssen Glück haben und einen finden, der das für sie umsonst macht. Und das ist eine hochkomplexe Materie im Schnittstellenbereich zwischen Freiheitsentziehung und Asylrecht, Aufenthaltsrecht und europarechtlichen Vorgaben. Das verstehen die Leute nicht. Die können sich da nicht allein verteidigen. Und so kommt es dann zu solchen Fehlerquoten über 50%. Das ist der blanke Horror. Und diese Zahlen werden von allen Leuten, die sich damit befassen, bestätigt. Der Bundesgerichtshof vielleicht abschließend dazu, der da als höchste Instanz seit 2009 die Entscheidung zu treffen hat, hat mal eine Statistik rausgegeben, dass zwischen 85% und 90% ihrer Verfahren dort sich als rechtswidrig erweisen. 85% bis 90%, ja. Und all das müsste uns eigentlich veranlassen, genauer hinzugucken und auch Politik damit zu konfrontieren, warum verweigern die diesen Menschen sogar das, was sie am nötigsten brauchen, einen Anwalt. Wenn man das machen würde, sähe das Ganze ein bisschen besser aus, würde Geld sparen, Ressourcen schon, die man ganz anders einsetzen kann und natürlich auch die Menschen, die da zu weit eingesperrt sind, endlich dienen.
Dann abschließend mit Bitte um eine kurze Antwort. Haben Sie die Hoffnung, dass sich nun durch das EuGH-Urteil tatsächlich etwas zum Besseren verändern wird?
Ja, Sie merken das am Zögern, kurze Antwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Meine Erfahrungen der letzten Jahre, Jahrzehnte sind leider nicht so richtig hoffnungsmachend, aber wenn wir uns nicht drum kümmern, dann tut es keiner. Darum sollten wir das zum Anlass nehmen, auch mit dem Urteil weiter in Politik und alle anderen Verantwortlichen zu konfrontieren, und damit das besser wird.
Der Europäische Gerichtshof hat an diesem Donnerstag entschieden, Flüchtlinge, die abgeschoben werden sollen, dürfen nicht gemeinsam mit Straftätern inhaftiert werden. Mindeststandards werden eingefordert. Abschiebehäftlinge dürfen nicht in gefängnisähnlichen Einrichtungen untergebracht werden. Wir haben über die EuGH-Entscheidung mit Rechtsanwalt Peter Fallbusch gesprochen. Er hat seit 2001 bundesweit über 2200 Menschen in Abschiebungshaftverfahren vertreten. Über 50% seiner Mandanten waren rechtswidrig inhaftiert, teilweise monatelang in Baden-Württemberg. In Pforzheim befindet sich gerade zum Beispiel der 33-jährige Mohamed Tunç seit einem Monat in Abschiebehaft. Dem politisch aktiven Kurden droht weiterhin die Abschiebung in die Türkei. Begleitet wird diese Zeit der Ungewissheit für ihn noch durch martialische Drohungen von türkischen Nationalisten.
Korrektur: Das EuGH-Urteil zur deutschen Abschiebehaft war am vergangenen Donnerstag, 10. März 2022. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 17. März 2022, zusammengestellt bei Radio Dreigeland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.